Hey, schön, dass du da bist und ganz herzlich willkommen bei Frag Anne, deinem Podcast für erfüllte Beziehungen zu anderen und zu dir selbst. Mein Name ist Anne-Christina Weiß, ich bin systemische Beraterin und Heilpraktikerin für Psychotherapie und ich freue mich, dich auch heute hier im Podcast zu einer neuen Folge begrüßen zu dürfen. Heute spreche ich im Podcast über eine Frage, die mir immer wieder begegnet in der Arbeit mit meinen KlientInnen, in meiner Praxis, aber die mir auch begegnet, wenn ich hier im Podcast über innere Anteile spreche. Und das ist das Verständnis von Anteilen, man könnte auch sagen von Mustern, vielleicht auch von Glaubenssätzen, die auf den ersten Blick eher destruktiv wirken. Und gemein sind damit so die Anteile von uns, die dazu neigen, uns sehr zu kritisieren und selbst fertig zu machen, die sehr hart wirken. Und wenn ich darüber spreche, dass erstmal alle unsere Anteile unser Wohl im Sinn haben oder zumindest entstanden sind, um gut für uns zu sorgen, dann ist das auf der Moment, wo ich so ein Hä ernte und Menschen erstmal Schwierigkeiten haben, das nachzuvollziehen, was da eigentlich die sinnvolle Funktion sein könnte. Und ich glaube, dass das was ist, was ganz, ganz wertvoll sein kann, um zu verstehen, was in uns passiert und dann natürlich auch, um einen anderen Umgang finden zu können mit genau den Mustern und den Stimmen in uns, die uns oft so viel Kopfzerbrechen bereiten und uns auch Schmerz zufügen, weil sie sich erstmal so destruktiv anfühlen und vielleicht auch destruktiv wirken. Genau, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Und bevor ich in das Thema einsteige, wäre hier noch meine Idee, falls du den Podcast noch nicht so lange hörst und jetzt vielleicht gerade das erste Mal überhaupt von diesem Begriff der inneren Anteile gehört hast und dir denkst, keine Ahnung, was das eigentlich ist, dann würde ich dich einladen, die Folge, die ich dazu aufgenommen habe, in der ich dazu ein bisschen mehr erkläre, dir vielleicht erstmal anzuhören und dann hier in diese Folge einzusteigen. Das ist die Episode Nummer 89, was sind eigentlich innere Anteile? Und die verlinke ich dir hier auch gerne nochmal in den Shownotes. Genau, und dann würde ich sagen, wage ich mich gleich in das Thema hinein. Das klingt so, als wäre irgendwas ganz Schlimmes da zu erwarten. So ist es natürlich gar nicht, sondern ich glaube, dass diese destruktiven Anteile gerade dann auf uns bedrohlich wirken, wenn wir vielleicht noch nicht so ganz einordnen können, was da eigentlich in uns passiert und wenn wir uns noch so unter ihrem Bann fühlen. Also wenn wir das Gefühl haben, da passiert was in uns und wir haben nicht so richtig eine Idee, wie wir uns davor beschützen können. Und ich glaube immer, dass Wissen und Bewusstsein ganz, ganz viel verändern kann für uns und deswegen müssen wir uns vielleicht gar nicht wagen, sondern können uns ganz gelassen hier auf dieses Thema gemeinsam einlassen. Ich danke dir wie immer für deine Zeit und für dein Zuhören. Möchte dich einladen, einfach das für dich mitzunehmen, was für dich selbst auch sinnvoll klingt oder zumindest interessant klingt. Also wie immer gut zu prüfen, was geht mit dir in Resonanz. Genau, und dann würde ich sagen, lege ich einfach los und wünsche dir ein paar gute Erkenntnisse beim Zuhören. Also ich habe gerade im Intro schon ein bisschen die Frage erklärt, um die es heute gehen soll. Und wenn man das Ganze ein bisschen laienhafter vielleicht formulieren könnte, dann könnte man auch einfach fragen, warum haben wir manchmal die Tendenz, so abwertend, so fies, so hart zu uns selbst zu sein? Was zur Hölle soll daran gut sein? Und wie können wir vielleicht lernen, auf eine andere Art und Weise mit uns umzugehen? Und wenn ich dir das erkläre, dann komme ich jetzt vom Ansatz der sogenannten Ego-State-Therapie oder dem Ansatz der inneren Anteile. Ich habe es gerade schon gesagt, wenn du das noch nicht kennst, hör dir gerne die Folge nochmal dazu an. Ganz in Kürze geht es da um die Idee, dass wir im Laufe unserer Entwicklung und des Erwachsenwerdens bestimmte unterschiedliche Arten zu erleben, zu denken, zu fühlen und zu handeln entwickeln, die ganz viel damit zu tun haben, was wir im Außen für Erfahrungen machen und die zusammen das durchaus vielschichtige und differenzierte Mosaik unserer Persönlichkeit ergeben. Und wenn ich hier heute über diese Frage spreche, dann komme ich an einem bestimmten Begriff aus dieser Therapie nicht vorbei oder aus dieser, an sich ist das noch keine Therapie, sondern aus diesem therapeutischen Ansatz, aus diesem Ego-State-Modell nicht vorbei, und das sind die sogenannten Introjekte. Wenn das alles gerade noch etwas kompliziert und technisch klingt, dann keine Bange, ich werde dir das gleich hoffentlich ganz praktisch nochmal erklären können. Fürs Erste aber noch einmal kurz die Erinnerung: Introjekte meint als Begriff Anteile von uns, die auf Verinnerlichung basieren. Also Introjekte sind Beobachtungen davon, wie uns mal im Außen begegnet worden ist, die wir sozusagen zu einer Instanz in unserem Inneren gemacht haben. Und das ist was, was für Kinder erstmal etwas ganz, ganz Natürliches ist. Das heißt, als Kinder beobachten wir, wie ist die Welt da draußen? Insbesondere auch, wie ist Mama, wie ist Papa, wie sind vielleicht meine großen Geschwister oder Oma und Opa oder wer auch immer sonst mich großzieht und mir nahesteht. Aber wir machen eine Beobachtung und machen uns eine Vorstellung davon, wie man sich so verhält, was die gut finden, was die doof finden, wie die sprechen, und nehmen das in uns auf. Das heißt, wir lernen erstmal ähnlich zu denken oder Dinge ähnlich zu bewerten, lernen vielleicht ähnlich uns zu verhalten, ähnliche Dinge zu sagen, wenn wir dann schon größer sind, auf eine ähnliche Art und Weise die Welt zu betrachten. Und das dient erstmal einfach dem Zurechtfinden in der Welt um uns herum. Und von sogenannten Introjekten ist gerade in der Traumatherapie häufig dann die Rede, wenn es um Zuschreibungen oder Verhaltensweisen unserer Bezugspersonen geht, die eher nicht so konstruktiv gewesen sind, sondern oft eher eine schädigende Wirkung auf uns hatten. Und da kannst du dir zum Beispiel vorstellen, wenn du Elternteile hattest oder andere Bindungspersonen, die sehr kritisch sein konnten, die sehr hart sein konnten zu dir oder zu den Menschen um sich herum oder zu sich selbst, die sehr cholerisch werden konnten, die sehr depressiv werden konnten, ja, dann sind das bestimmte Aspekte, die du bei ihnen wahrgenommen hast. Und oft entsteht auch in dir innerlich wie so der Fußabdruck dieser Person. Also es entsteht ein Anteil in dir, der diese Eigenschaften, diese Muster der Person, die du im Außen wahrgenommen hast, auch in dir sozusagen trägt und errichtet. Und das hat einen bestimmten Grund und hat gleichzeitig manchmal für uns sehr schwerwiegende Konsequenzen, zumindest dann, wenn wir es hier mit einem Introjekt zu tun haben, was viele schwierige oder sehr kritische oder sogar schädigende Muster trägt. Und das möchte ich dir gerne noch ein bisschen besser erklären. Die Grundidee ist die, und das habe ich gerade schon gesagt, dass all das, was wir lernen von unserer Umwelt, von unseren Bezugspersonen, dem dient, dass wir uns in unserer Umwelt und in unserem Leben möglichst gut zurechtfinden. Und wenn wir erleben, dass es bestimmte Regeln gibt in unserem direkten Umfeld, und ich meine damit nicht nur sowas wie, dass wir das Geschirr abräumen, wenn wir vom Tisch aufstehen, sondern ich meine auch so etwas wie: Ich darf auf keinen Fall meine Wut zeigen, denn sonst wird Papa oder Mama noch viel, viel wütender, ja? Oder ich muss mich bemühen, möglichst brav und artig zu sein, damit ich Mama oder Papa nicht traurig mache, ja? Oder ich sollte mich bemühen, immer, immer gut für andere da zu sein, wenn ich das Gefühl haben möchte, dass ich lieb gehabt werde, ja? Oder vielleicht auch bestimmte Erwartungen an mich oder Bewertungen, die ich erlebe, die vielleicht nicht mal eine richtige Regel sind, sondern die mir einfach nur entgegenschlagen. Sowas wie, du bist zu anstrengend, zu hässlich, zu doof, zu laut, zu wild, was auch immer, ja, aber negative Bewertungen. Bestimmte Zuschreibungen, die uns vermitteln, so wie ich bin, bin ich noch nicht gut genug und es wäre besser, wenn ich anders wäre oder besser, wenn ich mich auf eine ganz bestimmte Art und Weise verhalten würde. Dann verinnerlichen wir das in Form eines sogenannten Introjekts, das mit bestimmten Glaubenssätzen einhergeht. Ja, und du kannst dir das so vorstellen, dass diese Instanz, die du dadurch durch dieses Introjekt in dir hast, wie diese Stimme ist, die du manchmal in dir wahrnimmst, wenn du merkst, dass du hart zu dir wirst. Wenn du merkst, dass du anfängst, dich zu beschimpfen, dir Dinge übel zu nehmen, dich irgendwie runterzumachen oder fertig zu machen, dann tritt dieses Introjekt in dir auf den Plan. Und es kann sein, dass du jetzt vielleicht entweder merkst, ja, stimmt, das, was ich da in mir höre, das klingt schon so ähnlich wie was, was mir in meiner Kindheit im Außen begegnet ist. Ich kenne sowas von meinen Eltern, von einer anderen Erziehungsperson. Ich kenne sowas von jemandem aus meinem direkten Umfeld. Es kann aber auch sein, dass du dir erstmal schwer damit tust und vielleicht gar nicht so richtig weißt, wo soll das denn jetzt herkommen? Wo habe ich das so kennengelernt? Und dann kann es immer auch interessant sein, sich mal zu vergegenwärtigen, in was für einem Umfeld bist du denn groß geworden? Wie war der Ton? Was gab es für Erwartungen? Zum Beispiel in deiner Schule, in deinem, ich sag mal, Bekannten- oder Freundeskreis, in dem gesellschaftlichen Milieu, in dem du groß geworden bist. Was waren vielleicht ungeschriebene Regeln, die auch deine Eltern schon so verinnerlicht hatten, aufgrund ihrer Klassenzugehörigkeit, ihres Geschlechts, ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe, was auch immer, ja. Und da kann es Sinn machen, mal ein bisschen auf Spurensuche zu gehen und zu schauen, diese Härte oder diese Abwertung, diese Botschaften, die ich da in mir erlebe, wo finden die sich vielleicht auch in meiner früheren oder möglicherweise immer noch bestehenden Lebenswelt? Wo kommt das her? Denn das ist fast immer so, all das, was wir in uns aufnehmen an Zuschreibungen, an inneren Botschaften, an Regeln, findet sich irgendwo im Außen wieder, denn wir haben das nicht ohne Grund gelernt. Und das bringt mich eben zu dem Grund. Und das kannst du dir so vorstellen, dass unser Inneres so funktioniert, dass es uns möglichst gut beschützen möchte. Ich habe das gerade vorhin schon gesagt, vielleicht werde ich es auch noch ein paar Mal wiederholen. All das, was wir im Außen wahrnehmen und in uns aufnehmen und lernen, dient der Funktion, uns möglichst gut auf die Welt da draußen vorzubereiten. Und du kannst dir das jetzt so vorstellen, dass all das, was du an Negativen vielleicht auch in dich aufgenommen hast, an Introjekten, die vielleicht hart wirken oder die dich beschämen oder die dir suggerieren, du seist nicht gut genug, dass all das ungefähr folgender Regel folgt. Nämlich, wenn ich mich nur selbst dazu bringe, mich zu verändern, dann tut es im Außen nicht so weh. Das Prinzip, was dahinter steckt, ist ungefähr folgendes. Wenn ich lerne, wie ich sein soll, wie ich mich verhalten soll und auch, wie ich mich auf keinen Fall verhalten soll, was von meinen Eltern oder meinem Umfeld ganz doof gefunden wird, wofür ich beschämt werde, wofür ich abgewertet werde, dann kann ich das verinnerlichen und versuchen, diese Regeln möglichst gut zu befolgen, damit ich nicht im Außen nochmal die Erfahrung mache, ich sag mal metaphorisch gesehen oder übertragen gesehen, ins offene Messer zu laufen. Dann werde ich nicht nochmal versuchen, so unbedarft zu sein, so laut, so emotional, so fröhlich vielleicht oder so neugierig, so lebhaft, ja, wenn ich gelernt habe, dafür werde ich abgewertet, sondern ich werde versuchen, möglichst gut darauf zu achten, dass ich zum Beispiel unauffällig, möglichst perfekt, möglichst erwachsen, möglichst schön, möglichst schlau, möglichst bedürfniserfüllend für andere bin, ja, damit ich vielleicht doch gut ankomme, geschätzt werde, letztendlich geliebt werde. Denn dazu gehören, akzeptiert zu werden, geliebt zu werden, letztendlich ist für uns als Kinder ganz besonders in hohem Maße überlebensnotwendig, ja, und ist auch für uns als Erwachsene ein ganz hoher Motivator und eins der zentralen, ja, Elemente, die unser Leben natürlich schön machen und sinnerfüllt machen. Das bedeutet, der Wunsch, geschätzt zu werden und nicht ausgeschlossen zu werden, der ist in uns allen ganz tief verankert. Und unser Inneres ist in der Lage, ganz, ganz viel dafür zu tun, dafür Sorge zu leisten, dass das, wenn schon nicht tief und bedingungslos, dann doch zumindest durch das Erfüllen von Bedingungen teilweise irgendwie gelingen mag. Und das bedeutet, dass all das, was wir an Anteilen in uns aufnehmen, wie das Verinnerlichen von Regeln ist, die wir besser befolgen, damit wir im Außen möglichst nicht immer wieder neu auf Ablehnung stoßen oder neu auf Kritik stoßen, sondern möglichst gut irgendwie durchkommen und ankommen und vielleicht der Strafe durch Wut oder durch Liebesentzug oder durch Ausschluss entgehen. Deine inneren Stimmen, die dich abwerten und die dich fertig machen, entsprechen also den verinnerlichten Regeln davon, wie du bewusst oder auch unbewusst gelernt hast, sein zu müssen, damit du als liebenswert oder als zumindest akzeptabel wahrgenommen wirst. Und die Tonart, die dir da entgegenschlägt in deinem Inneren, die entspricht der möglicherweise sehr bewusst beobachtbaren Art und Weise, die dir im Außen begegnet ist, oder vielleicht auch eher der subtilen Atmosphäre deiner Umwelt in deiner Kindheit oder in deiner Vergangenheit. Hier lohnt es sich, wie gesagt, auch ein bisschen auf Spurensuche zu gehen und vielleicht erstmal, aber eben nicht nur, auf dein Elternhaus und deine unmittelbare Familie zu schauen, sondern auch auf andere Menschen und soziale Umstände, die dich geprägt haben. Genau, das war jetzt einiges an Theorie. Und damit das vielleicht ein bisschen nachvollziehbarer wird, würde ich gerne ein praktisches Beispiel mit dir teilen. Dabei handelt es sich natürlich wie immer nicht um eine reale Person, aber um eine Person, die so sehr gut eine meiner Klienten sein könnte. Und zwar möchte ich dir hier heute Sina vorstellen. Sina ist 35. Sina ist Mutter von zwei kleinen Kindern und lebt in einer Beziehung. Und Sina ist jemand, den alle Menschen, den sie kennen, erst einmal sehr, sehr nett finden. Sina hat nämlich den großen Drang, möglichst gut zu erspüren, was andere Menschen um sie herum von ihr erwarten könnten und was die brauchen könnten, und ist sehr, sehr bemüht, möglichst nett und möglichst freundlich zu den Menschen um sie herum zu sein. Das bedeutet, dass sie in ihrer Beziehung sehr gut auf die Bedürfnisse ihres Partners versucht einzugehen, dass sie einen sehr hohen Anspruch an sich als Mama hat und versucht, sehr, sehr liebevoll und sehr, sehr gut auf ihre Kinder einzugehen. Sina versucht aber auch im Freundeskreis und auf der Arbeit möglichst wenig anzuecken. Also Sina ist jemand, der versucht, sehr, sehr gut auf die Bedürfnisse anderer zu achten und gleichzeitig jemand, der darüber natürlich manchmal ihre eigenen Bedürfnisse aus dem Blick verliert und auch Probleme hat, damit Grenzen zu setzen oder auch mal zu sagen, wenn ihr was zu viel ist oder nicht so gut passt. Und das an sich ist für Sina natürlich schon ein kleines bisschen anstrengend. Wirklich schwierig wird es dann aber, wenn Sina merkt, dass sie mal was macht, was ihren Ansprüchen nicht gerecht wird. Also zum Beispiel, wenn Sina etwas sagt, was jemand anderen für einen kurzen Moment vor den Kopf stößt. Das passiert sowieso sehr selten, weil Sina ganz feine Antennen hat und möglichst sich bemüht, immer sehr, sehr gut auf ihr Gegenüber einzugehen. Aber weil Sina natürlich nur ein Mensch ist, passiert es mal, dass sie mit einer unbedachten Bemerkung einer Freundin ein bisschen auf die Zehenspitzen tritt. Oder es passiert mal, dass Sina gestresst ist und auf ihre Kinder gereizter reagiert, als es ihr eigentlich wirklich entsprechen würde. Oder dass Sina sogar mal was vergisst, was sie vielleicht verabredet hatte mit jemandem. Und wenn das passiert, dann ist Sinas innere Reaktion heftig. Dann geht eine Tirade in ihr los, die ihr sagt, wie dumm sie ist und wie schlecht und wie das sein kann, dass sie sowas sagt. Das ist ganz furchtbar und geht gar nicht. Und das schlechte Gewissen, was damit einhergeht, ist riesig groß. Und Sina gerät dadurch in eine innere Not, über die ihr Partner manchmal nur den Kopf schütteln kann oder sich wundern kann, weil er denkt, klar, war das vielleicht nicht ideal, was Sina ihm da beichtet sozusagen, aber so schlimm war es doch nicht. Und in 98% der Fälle macht sie die Sachen sowieso schon viel netter und aufmerksamer, als er sich das überhaupt für sich vorstellen könnte, ja. Also für andere Menschen um Sina herum ist gar nicht ersichtlich, wieso ihre innere Reaktion so unerbittlich ausfällt. Aber Sina kennt es schon, was da in ihr losgeht, wenn sie mal sozial sich nicht optimal verhält. Und das ist eine ganz harte, ganz fiese, kalte innere Stimme, die sich ganz schlimm anfühlt, die ihr Schuldgefühle macht und die Sina versucht, möglichst zu vermeiden, indem sie eben immer mehr versucht zu perfektionieren, wie gut sie für andere da ist. Und Sina kommt in meine Praxis mit bestimmten Anliegen und erzählt im Laufe der Zeit eben auch von dem, was ich hier gerade geschildert habe. Sina merkt vielleicht, das tut ihr eigentlich nicht gut. Das ist was, was sie immer wieder belastet im Alltag. Das führt auch dazu, dass sie sich manchmal schwer abgrenzen kann oder sich schwer für Dinge einsetzen kann, die ihr eigentlich wichtig wären. Vielleicht merkt Sina sogar, oh, ich wollte eigentlich nie so sein, aber wenn meine Kinder sich manchmal auf eine Weise verhalten, wo ich denke, das war doch nicht so sozial oder das war irgendwie ein bisschen egoistisch mit anderen Kindern zum Beispiel, dann kann ich sehr, sehr streng werden und dann erschrecke ich mich im Nachhinein manchmal darüber, wie ich mich hier verhalten habe. Also Sina merkt in mancher Hinsicht, das tut mir hier irgendwie nicht so gut und es sabotiert ein bisschen das, wie ich eigentlich sein will oder was ich mir eigentlich vornehme. Aber ich komme auch nicht richtig dran vorbei, weil dieses Muster eine hohe Durchschlagkraft hat. Und was wir dann gemeinsam machen, ist, dass wir uns Sinas Prägung in ihrer Herkunftsfamilie über die Zeit genauer anschauen. Und was da sichtbar wird, ist Folgendes. Sina kommt aus einer Familie mit sehr freundlichen, sehr hilfsbereiten Eltern, die aber schon immer sehr hohe moralische Ansprüche hatten an sich selbst. Genauso hatten sie es nämlich auch gelernt und auch an ihre Kinder. Es war ihnen unheimlich wichtig, ihre Kinder zu guten Menschen zu erziehen. Das heißt, Sina hat schon immer gelernt, dass sie sich möglichst gut und möglichst sozial verhalten soll. Und wenn Sina als Kind mal egoistisch war, auf irgendwas keine Lust hatte, nicht teilen wollte, wütend oder trotzig war, dann wurde Sina darauf meistens mit der kalten Schulter bestraft durch ihre Mutter oder hat von ihrem Vater eine Predigt darüber bekommen, wie sie denn so sein könne. Ja? Und das hat erstmal dazu geführt, dass Sina sich bemüht hat, sich möglichst gut anzupassen. Und es hat sich dann noch intensiviert, als Sinas Mutter im Grundschulalter verstorben ist und der Vater alleine mit der Kindererziehung war, dadurch manchmal auch überfordert war und von Sina jetzt noch mehr erwartet hat, sich möglichst gut einzusetzen für ihre kleinere Schwester. Also die Große zu sein, möglichst altruistisch zu teilen, möglichst wenig ihn zu belasten, weil er sich sowieso schon so überlastet gefühlt hat. Und das hat dazu geführt, dass Sina erstmal sehr, sehr gut in diese Rolle hineingegangen ist. Und was wir dann gemeinsam aufschlüsseln, ist eben, dass Sina von ihren Eltern und insbesondere von ihrem Vater später einen bestimmten Anteil übernommen und verinnerlicht hat. Hier finden wir sozusagen das Introjekt, was sie entwickelt hat. Und dieses Introjekt verkörpert die Haltung, die sie im Außen wahrgenommen hat. Nämlich die, dass es unfassbar wichtig ist, gut zu sein und dass sich auch mal egoistisch zu verhalten oder auch mal jemanden zu kränken. Nichts ist, was im Zusammenleben einfach mal passieren kann, was zum Leben dazugehört, was ganz selten eine bewusste schlechte Absicht ist, sondern oft einfach was Unbewusstes, ein Missverständnis, einfach was Menschliches, ja. Sondern dieser Anteil hat gelernt, dass das etwas Schlechtes ist, etwas Böses, etwas, wofür man, vielleicht abgestraft gehört oder worauf mit Liebesentzug zu reagieren ist, was einen einsam macht, also etwas, was ganz, ganz schlimm und furchtbar ist. Und dieses Introjekt hat Sina in sich erfolgreich schon als Kind aufgerichtet und es hat dafür gesorgt, dass sie schon ganz früh gelernt hat, wie sie sich verhalten soll und dass dieses Introjekt in ihr sich immer dann gemeldet hat, wenn eine mögliche Überschreitung dieser Regel vielleicht am Horizont aufgetaucht ist, also wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, sich anders zu verhalten oder dann, wenn Sina diese Regel meistens aus Versehen übertreten hat, also wenn Sina mal was gemacht hat, was so dieser Regel nicht entsprochen hätte. Und dann ist dieses Introjekt sehr, sehr vehement auf den Plan getreten und hat für sehr, sehr starke Schuldgefühle gesorgt. Und hier könntest du, wenn du magst, jetzt vielleicht sogar mal kurz innehalten und überlegen und vielleicht auch mal schauen, ob du schon ein bisschen was mitnehmen kannst aus dem, was ich dir vorher erzählt habe. Was ist wohl die sinnhafte Funktion von dem, was da in Sina passiert? Und vielleicht magst du erst mal kurz überlegen, ansonsten löse ich hier jetzt auf. Die sinnhafte Funktion ist natürlich, Sina so gut wie möglich davor zu beschützen, im Außen wieder oder wiederholt negative Erfahrungen zu machen, die Bindung zu ihren Eltern gefühlt zu beeinträchtigen, also die reale Erfahrung zu machen von Liebesentzug, von wir sind enttäuscht von dir, von der harten Stimme ihres Vaters, die ihr die Leviten liest, ja, und stattdessen nur, in Anführungsstrichen, die Erfahrung zu machen, in sich selbst solchen Regeln zu begegnen, um eben vor der noch realeren, noch vehementeren Abwertung im Außen geschützt zu sein. Und vielleicht wird dir da auch erkennbar, wenn nach der guten Absicht oder nach der sinnvollen Funktion solcher destruktiver Muster oder destruktiver innerer Anteile gefragt wird, dann kann es sein, dass sich das Denken oder die Gefühle, die mit diesem Anteil einhergehen, wenig nach guter Absicht anfühlen. Und vielleicht macht es mehr Sinn, nach der guten Absicht des Grundes dafür, dass es diesen Anteil in uns gibt, dass wir den mal entwickelt haben, zu fragen. Und ich finde, da wird es dann immer ganz nachvollziehbar und ganz offensichtlich, wenn wir erkennen, dass wir auch destruktive Anteile letztendlich nur entwickeln, um uns zu schützen, dann erkennen wir, wie all das, was wir in uns angewöhnt haben, entwickelt haben, einer guten und uns sichernden Funktion dient. Genau. Und das war jetzt erstmal ganz, ganz viel Input darüber, was da in uns los ist, woher diese destruktiv wirkenden Anteile kommen, was die für einen Grund haben und so weiter und so fort. Also es war jetzt bestimmt viel Input für dich und ich möchte dir gleichzeitig natürlich noch etwas mitgeben, wie du anfangen kannst, damit zu arbeiten oder etwas damit zu verändern. Sicherlich ist das ein Prozess, den man nicht mit einem kleinen Fingerschnipsen sofort ganz tiefgreifend verändern kann. Und manchmal, besonders dann, wenn wir es wirklich mit sehr heftigen, abwertenden inneren Stimmen zu tun haben, kann es sicherlich sinnvoll sein, sich da eine gute beraterische oder therapeutische Unterstützung zu suchen. Aber mein Impuls für dich wäre, erst einmal dich im Beobachten von dem, was da in dir passiert, zu üben. Dieses Trainieren von einer inneren Beobachterhaltung macht nämlich einen ganz, ganz großen Unterschied. Mit dem Wissen von dem, was ich dir jetzt gerade erzählt habe, kannst du nämlich damit beginnen, das, was da in dir passiert, anders einzuordnen, anders zu verstehen und dann anders darauf zu reagieren. Wenn sonst nämlich in dir in bestimmten Situationen dieser negativ oder destruktiv wirkende innere Anteil auf den Plan tritt und jetzt sofort ansetzen würde zu einem inneren Monolog der Abwertung, kannst du in Zukunft versuchen, dich darin zu üben, schneller zu merken, was da eigentlich gerade passiert, indem du innehältst und merkst, ah, da ist es wieder, da ist dieser Anteil von mir und der würde jetzt eigentlich gleich loslegen. Aber Moment mal, was habe ich da gelernt? Ich habe gelernt, dass das was ist, was ich verinnerlicht habe. Aber vielleicht halte ich mal inne und frage mich, wo habe ich das eigentlich gelernt? Wie alt war ich da ungefähr? Aus welcher Zeit in meinem Leben kommt das? Und wovor sollte mich das eigentlich beschützen? Und dadurch stellst du eine Verbindung her zu dieser ursprünglich guten Funktion und natürlich auch zu dem Menschen, zu dem kleinen Menschen, der du mal warst, der was ganz anderes verdient hätte natürlich als diese negative Zuschreibung oder als diese Abwertung. Und vielleicht kannst du dann dich auch einmal dazu entschließen, dir dich selbst zu vergegenwärtigen. Wer warst du denn? Wer war denn das Kind, was in dieser Zeit damals diesen harten Regeln begegnet ist? Wie warst du denn damals? Kannst du dich sehen? Und kannst du sehen, wie schwierig das für dich war und welches Leid das vielleicht auch erzeugt hat, im Außen diesen Regeln oder dieser Abwertung zu begegnen? Und vielleicht kannst du im Hier und Jetzt mit Mitgefühl auf dich schauen und mal sehen, was gäbe es denn noch für andere Haltungen, einem Kind zu begegnen, was einfach nur ein Kind ist und lebendig ist und auch mal Fehler macht. Was wäre vielleicht eine andere Haltung? Und kannst du heute als erwachsener Mensch auf dich schauen und dich in dieser neuen Haltung üben? Also kannst du ganz bewusst hier und jetzt in diesem Moment wählen, mit mehr Mitgefühl auf dich zu schauen, mit mehr Wohlwollen auf dich zu schauen? Kannst du dich heute sehen und das Kind von damals sehen und Mitgefühl und Freundlichkeit dir selbst schenken? Und das klingt vielleicht jetzt erstmal noch ein bisschen weit weg, wenn du damit noch keine Übung hast, aber das wäre genau das, was ich dir erstmal mitgeben würde als Impuls. Wenn du merkst, dein altes Muster würde jetzt losgehen, mach dir bewusst, was gerade passiert, und dann reise mal zurück zu dem Kind oder zu dem Mensch, der du warst, als du begonnen hast, dieses Introjekt oder diese negativen Zuschreibungen in dir aufzunehmen. Mach dir bewusst, was du für ein Mensch warst damals, und schau, inwiefern es dir gelingt, heute anders auf dich zu schauen und dein Mitgefühl zu spüren und dein Verständnis und dein Wohlwollen zu spüren. Und bleib für einen kurzen Moment bei diesem Gefühl. Vielleicht ist es am Anfang nur ein ganz kurzer, ganz kleiner Moment. Aber jedes Mal, wenn du in diese andere Perspektive eintauchst, entsteht in dir etwas Neues. Und das meine ich ganz wortwörtlich, auf neuronaler Ebene passiert da etwas in dir. Es entsteht eine Alternative zum bisherigen Blick auf dich. Und jedes Mal, wenn du dich entscheidest, nicht mehr in das Alte einzusteigen, also dein altes, destruktives Muster zu unterbrechen, sondern stattdessen innezuhalten und dich da zu stoppen und stattdessen ein bisschen mehr Mitgefühl, ein bisschen mehr Wohlwollen auf dich und auf das Kind, was du mal warst, zu richten, desto mehr gelingt es dir mit der Zeit, nicht mehr dem Muster des Introjekts zu folgen, sondern das zu tun, was heute gut ist und dir dient. Dabei kannst du ruhig anerkennen, dass auch das Alte dein Überleben und deine Sicherheit im Sinn hatte, aber du merkst damit auch, dass es das heute nicht mehr braucht und dass das, was dir heute am besten wohltut, eine Haltung des Mitgefühls und des Wohlwollens und des Verständnisses ist. Genau, das möchte ich dir heute gerne mitgeben und bin, wenn du magst, wie immer ganz gespannt auf deine Erfahrungen damit, auf deine Rückmeldungen, auf deine Fragen. Wenn du magst, schau super gerne mal bei meinem Instagram-Account vorbei und lass mir deine Gedanken da oder schreib mir eine Nachricht oder eine Mail, wenn du magst. Wie du mit mir dich verbinden kannst, findest du wie immer in den Shownotes erklärt. Und hier auch nochmal der Hinweis, wenn du möchtest, dann kannst du dich auch von mir noch ein bisschen tiefgehender und ganz persönlich unterstützen lassen in einem Beratungsprozess. Und alle Infos darüber, wie du mich kontaktieren kannst und wie du mit mir arbeiten kannst, wenn du das möchtest, findest du auf meiner Website unter anneweisberatung.de/fraganne. Genau, ich danke dir ganz herzlich für dein Zuhören und wünsche dir jetzt noch eine möglichst schöne und möglichst, ja, selbstmitfühlende Woche und freue mich ganz doll, wenn wir uns hier in einer Woche wiederhören zu einer neuen Podcast-Folge. Bis dahin alles Liebe für dich und bis bald, deine Anne.